Wie sieht es eigentlich aus in Erfurt mit den Drogen? Wann haben wir da zuletzt mal aktuelle Zahlen gehört? Ich persönlich hätte da jetzt länger im Gedächtnis kramen müssen und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Suche ergebnislos geblieben wäre, wäre da nicht der Erfurter Suchtbericht 2013. Bereits im Juli 2014 ist erschienen und ich habe jetzt endlich Frau Dr. Alf und Frau Kinscher vom Gesundheitsamt Erfurt bei mir im Studio und möchte mit Ihnen den Suchtbericht diskutieren. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin leider wirklich nur sehr unzureichend darüber informiert, welche Funktionen Sie beide bekleiden. Sie, Frau Dr. Alf, sind laut der Unterschrift unter Ihren E-Mails Gesundheitsberichterstatterin. Was habe ich mir denn unter dieser Berufsbezeichnung vorzustellen?
Genau, ein Gesundheitsberichterstatter analysiert die gesundheitliche Lage der Bürger in der Stadt über verschiedenste Themenbereiche. Es gibt natürlich immer spezielle Zielgruppen, die immer in Betracht gezogen werden, wie Kinder und Jugendliche, auch Senioren, eben Menschen mit Suchterkrankungen oder mit psychiatrischen Erkrankungen. Und wir analysieren eben über die verschiedensten Bereiche die Gesundheit und auch immer jeweils die Versorgungsangebote, die es dazu gibt.
Und an Sie, Frau Kinscher, muss ich im Prinzip die gleiche Frage richten. Sie wurden mir vorgestellt als Psychiatrie- und Suchtkoordinatorin. Wenn Sie es mal kurz zusammenfassen könnten, wie kann man sich Ihren Beruf vorstellen?
Also vom Beruf bin ich Sozialarbeiter und meine Aufgabe ist speziell für die Psychiatrie- und Suchtkoordination Angebote, die für Menschen mit psychischen Erkrankungen als auch Suchterkrankungen in Erfurt zur Verfügung gestellt werden, zu vernetzen, Versorgungslücken zu finden und da einfach auch konzeptionell entgegenzuwirken.
Wir wollen jetzt über den Erfurter Suchtbericht 2013 reden und Bericht sollte man dabei wahrscheinlich nicht als Reportage oder Geschichte verstehen, sondern eher im Gegenteil. Diese Publikation versammelt sehr viele Zahlen, Daten, Fakten und natürlich auch Statistiken. Und so ein Suchtbericht ist keine regelmäßige Veröffentlichung der Stadt Erfurt. Zumindest habe ich bei meinen Recherchen keine früheren Suchtberichte gefunden. Es scheint also der erste dieser Art zu sein. Andererseits entsteht ein solcher Bericht ja auch nicht einfach so, weil das Gesundheitsamt gerade nichts Besseres zu tun hat. Wie ist denn dieses Projekt entstanden und wodurch wurde es angestoßen?
Ja, also es gab schon Psychiatrie- und Suchtberichte und zwar 1996 wurde der erste geschrieben, der wurde dann 2002 fortgeschrieben und jetzt 2012/13 der nächste Berichtszyklus und vielleicht haben Sie es nicht gefunden, den Suchtbericht, weil vorher die Psychiatrie und die Sucht auch immer zusammen in einem Bericht verfasst wurde und für diesen Tonus wurde gesagt, wir müssen uns die Bereiche alle mal ganz genau anschauen und deshalb werden verschiedene Berichte draus gemacht. Einmal der Erwachsenenpsychiatriebericht, dann jetzt der Suchtbericht und derzeit wird noch ein Gerontopsychiatriebericht erstellt, um wirklich mal ganz genau die Zielgruppen zu analysieren. Also das gab es schon und wird auch demnächst dann etwas regelmäßiger fortgeschrieben. Da stellen wir uns einen Rhythmus von 4 bis 5 Jahren vor, dass da nicht zu viele Jahre dazwischen liegen.
Wie kommt denn dieser Rhythmus überhaupt zustande? Wodurch ist er denn begründet, dass das, also Sie haben ja jetzt Zeitabschnitte genannt, die teilweise so in 10 Jahresschritten irgendwie waren, jetzt in 5 Jahresschritten. Wer legt das denn fest und warum, dass dazwischen dieser Zeitabstand ist?
Wenn man so eine kontinuierliche Berichterstattung einführt und darauf arbeiten wir hin, dann sagt man 4 bis 5 Jahre sollte so eine Fortschreibung, so eine Berichtsfortschreibung sein. Dafür gibt es in anderen Bundesländern ein Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Da ist ganz genau festgeschrieben, wie der Tonus sein muss. In Thüringen haben wir das noch nicht. Von daher legt das die Stadt selbst fest und auch oft darauf hin, dass Anfragen aus dem Stadtrat kommen, aus den Ausschüssen, dass die Lage analysiert werden muss.
Der Bericht ist sehr umfassend. Mich würde interessieren, wie viele Menschen dran gearbeitet haben und was das so für Leute waren, beziehungsweise hoffentlich immer noch sind.
Ja, also federführend wir beide und die ganzen Zuarbeiten kommen natürlich von den Trägern und von den Einrichtungen selbst. Also die Zahlen werden mittels Fragebogen erfasst. Es gibt einen umfangreiche Fragebogenstudie und alle Einrichtungen, die hier drin sind, haben uns diese Zahlen selbst geliefert und auch die Zuarbeiten, was sie eben machen, was sie für Angebote haben und wie sie sich auch die Entwicklungen bisher vorstellen und zukünftig vorstellen.
Zusätzlich fanden halt auch noch Arbeitsgruppen statt, wo man halt gemeinsam auch ein Stück weit subjektiv die Lage erörtert hat, um das auch mit einbeziehen zu können.
Was heißt subjektiv erörtert?
Naja, ich sag mal, die Zahlen sind einfach Fakten, die so sind, aber nichtsdestotrotz sind ja die Leute, die in den Einrichtungen arbeiten und tagtäglich auch mit Menschen mit Suchterkrankungen zusammenarbeiten, entwickeln ja auch ein Gefühl für die Lage einfach. Und das meine ich mit subjektiv. Das ist jetzt von den Zahlen nicht unmittelbar alles erhebbar. Nichtsdestotrotz sind ja subjektive Empfindungen wie beispielsweise, was weiß ich, uns fehlt noch das und das Angebot, das wollten wir einfach mit da reingebracht haben.
Genau, es gibt ja in der Stadt viel mehr Suchterkrankte, als diese Zahlen hergeben. Das sind ja nur die, die am Ende in einer Einrichtung landen und betreut und behandelt werden. Dementsprechend ist da noch eine große Blackbox.
Ich habe den Suchtbericht eher durch Zufall entdeckt und mich gewundert, dass ich davor noch überhaupt nichts davon gehört hatte. Und mich würde mal interessieren, in welchem Rahmen der Suchtbericht überhaupt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, als er denn fertig war.
Er wird auf die Erfurter Seite erstmal eingestellt und wird im Rahmen der AGs, die laufen, dort auch vorgestellt und verbreitet. Und das trägt sich so nach außen. Also es gab jetzt keine besondere Veranstaltung dazu.
Also es ist auch eher ein Dokument für den internen Gebrauch und nicht für, wir stellen mal zum Beispiel, wir machen mal eine Pressekonferenz oder sowas und stellen mal die Zahlen vor oder so.
Doch, das natürlich auch. Er wurde halt im Juli erst herausgegeben und jetzt sind wir auch dabei, das in die Öffentlichkeit mehr zu tragen. Der erste Schritt ist immer, dass es erstmal auf die Erfurter Seite den Bürgern zugänglich gemacht wird.
Gab es darauf schon irgendwie ein Medienecho oder auch andere Rückmeldungen, wenn es nicht unbedingt nur von Medien?
Generell noch nicht sonderlich viel. Ich sag mal, die Leute, die in dem Bereich Suchthilfe arbeiten, haben sich den natürlich auch durchgelesen. Aber da wir jetzt erst nach und nach in die Öffentlichkeit damit gehen wollen, haben wir darauf noch nicht sonderlich viel Resonanz bekommen.
Auf Seite 4 des Suchtberichtes heißt es, die Basis ist eine aktuelle Bestandsaufnahme der Versorgungsangebote in der Stadt für das Jahr 2012. Die Daten wurden mittels Fragebögen, Interviews und vorhandenen Qualitätsberichten von April 2013 bis Juli 2013 erhoben. Des Weiteren wurden Forschungsberichte und Studien analysiert. Was für mich daraus nicht eindeutig hervorging, war, ob für den vorliegenden Bericht auch eigene Studien durchgeführt wurden oder ob nur andere Forschungsergebnisse zusammengetragen und vergleichend interpretiert wurden.
Auch für den vorgegangenen Bericht wurden natürlich die Zahlen, die an das Amt für Soziales und Gesundheit regelmäßig geliefert werden, von den Einrichtungen genommen und analysiert. So eine Fragebogenstudie gab es damals noch nicht, aber die Zahlen gehen regelmäßig auch bei uns ein, mit denen wir dann auch arbeiten können.
Also Sie selbst betreiben da keine Studien, Umfragen, irgendwas?
Die Kapazitäten haben wir gar nicht. Also wir müssen uns schon darauf verlassen, dass anderweitig Studien durchgeführt werden. Wir selber können jetzt da keine eigenen Forschungsprojekte durchführen.
Und was heißt das, die Kapazitäten haben Sie nicht? Sie sind nicht nah genug dran an den Patienten oder Sie sind einfach grundsätzlich eher für Verwaltungsaufgaben zuständig?
Ja, teils, würde ich sagen. Die Aufgabe besteht darin, erstmal die Daten, die da sind, zu analysieren. So eine Zusatzbefragung ist immer mit sehr viel Zeit verbunden und auch finanziellen Mitteln, die vorhanden sein müssen. Und dann ist auch immer die Frage, wozu das Ganze? Also wie wollen wir die tatsächliche Lage in Erfurt beurteilen und herausfinden? Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Wir müssen auch mal mit der Abteilung Statistik und Wahlen zusammenarbeiten. Da gibt es die Möglichkeit, über die jährliche Haushaltserhebung die Bürger zu befragen. Da waren es dieses Jahr 4.000. Darüber können wir auch Daten verwenden. Aber eine ganz eigene Studie ist einfach zu umfangreich. Da gab es auch tendenziell bisher, es gab auch mal für Kinder und Jugendliche eine Erhebung in den 9. Klassen. Ich glaube, das war 2004. Sowas ist schon möglich, aber in dem Sinne nicht regelmäßig machbar.
Im Folgenden werde ich jetzt immer mal wieder einzelne Textstellen aus dem Erfurter Suchtbericht 2013 vorlesen, die mir aufgefallen sind und im Anschluss Fragen stellen, die sich für mich daraus ergeben haben. Wir fangen mal an mit einem Satz aus dem Kapitel Auftrag, Ziele und Prinzipien des Suchtberichtes. Da heißt es, der vorliegende Bericht zeige die Situation der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe in der Stadt Erfurt auf. Warum wird im Suchtbericht vordergründig die institutionelle Situation beleuchtet und nicht die Situation der Suchtkranken selbst? Oder liegen diese Bereiche ohnehin nicht so weit auseinander, dass man da einen Unterschied anstreben müsste?
Es gibt ein standardisiertes Vorgehen bei so einer Berichterstattung und gerade bei der Psychiatrieberichterstattung ist genau vorgegeben, was da erhoben wird. Es gibt da Fachempfehlungen und so sind wir vorgegangen und da ist immer die Klientensicht nur so ein Zusatz. Und ich denke, zukünftig könnte man das noch näher betrachten, aber für diesen Bericht auch, um den Zeitumfang im Rahmen zu halten, war das nicht möglich. Und dann ist es auch immer schwierig, an die Klienten direkt heranzukommen. Wir kriegen dann auch von den Beratungsstellen die Rückmeldung, dass das dann auch nicht gewünscht ist.
Also es ist das, was ich auch vorhin meinte mit subjektiven Einschätzungen. Darauf müssen wir uns ein Stück weit quasi auf die Mitarbeiter vor Ort verlassen, dass die einfach die Lage unabhängig von öffentlichen Zahlen einfach, von Statistiken einfach ein bisschen widerspiegeln, weil der direkt in die Szene kommen wir mit so einer Berichterstattung jetzt gerade nicht rein.
In die Szene? In welche Szene? In die Drogenszene oder wie? Mhm. Okay. Im Kapitel Versorgungsbedarf heißt es an einer Stelle, die Anzahl der insgesamt im Rahmen der Thüringer Suchthilfestatistik dokumentierten Betreuungsfälle ist seit 2013 um 23% gestiegen. Diese Aussage bezieht sich jetzt erstmal auf Thüringen, aber ich vermute mal, dass sich eine ähnliche Entwicklung auch in Erfurt niedergeschlagen haben wird. Jetzt kann 23% vieles heißen, aber wie ist denn diese Entwicklung genau zu interpretieren?
Die Entwicklung ist so zu interpretieren, dass natürlich die Klienten auch zugenommen haben, aber sich auch die Einrichtungen selbst weiterentwickelt haben. Die haben natürlich eine Kapazitätsgrenze. Und wenn neue Mitarbeiter hinzukommen, können natürlich auch mehr Klienten in so einem Betreuungsverlauf mit aufgenommen werden. Aber an sich nimmt die Zahl auch ein Stück weit zu. Nicht so dramatisch, wie uns die Einrichtungen eigentlich rückmelden. Das heißt, es ist über die Jahre ein leichter kontinuierlicher Zulauf zu sehen. Ja, und die Zahl kommt dann einfach so zustande. Ja, dass dann auch die Einrichtungen auch mehr werden. Da wird ja immer mehr getan.
Beziehungsweise auch sich mehr Menschen dazu entschließen, auch Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Was ja möglicherweise davor gibt es vielfache Ursachen, dass die Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich vielleicht noch nicht ausreichend ist und dass das jetzt einfach sich auch ein Stück weit verbessert, sodass auch mehr Menschen das in Erwägung ziehen, sich dahingehend Unterstützung zu holen. Weil das sind ja nur die Zahlen, die wir letztendlich geliefert bekommen, wenn Menschen bereit sind, sich Hilfe zu holen.
Also im Prinzip bedeuten diese 23% nicht, dass die Suchtproblematik gestiegen ist, sondern dass die Betreuung sich verbessert hat und schneller und umfassender greift sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Kommen wir mal zur Rauschgiftkriminalität. Da heißt es in Ihrem Bericht, die Zahl der Rauschgiftdelikte hat sich seit dem Jahr 2002 verdoppelt. Die Beschaffungskriminalität hat sich nahezu verfünffacht und auch die Zahl der allgemeinen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ist innerhalb von 10 Jahren um 114% gestiegen. Ist das eine spezifische Entwicklung für Erfurt oder ist das flächendeckend zu verzeichnen?
Ich denke, das ist flächendeckend mit zu verzeichnen. In Thüringen haben wir ja auch das Problem von Crystal Meth, das einfach aufgrund der Lage rüberschwappt. Aber prinzipiell, das sagt ja auch dann, die Polizei steht auch im Bericht, spiegelt es nur die Fälle oder die Arbeit der Polizei wider. Ne? Die gehen ja dann natürlich auch in die Gebiete, wo schon mehr Delikte aufgefallen sind und decken natürlich auch einfach mehr Fallzahlen auf. Also das steigt und fällt auch mit dem Personal in der Polizei. Ne? Die haben leider auch nicht das, was wir eigentlich erfassen wollen, das können wir leider nicht erfassen. Das ist eben unser Problem.
Zwei Nachfragen. Das, was Sie nicht erfassen wollen, können Sie nicht erfassen. Warum? Und die andere Sache war, Sie haben gerade gesagt, dass Crystal Meth aufgrund unserer Lage so rüberschwappt. Das war mir jetzt Äußerung etwas zu unkonkret. Das hätte ich gerne nochmal genau formuliert.
Also es ist ja momentan so, dass gerade in Tschechien Crystal Meth eine große Rolle spielt und dementsprechend sind Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einfach auch von der Lage so gelegen, dass man halt einfach da verzeichnet, dass einfach die Droge von Tschechien jetzt auch mehr in diesen Bereichen Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen konsumiert und auch verbreitet wird. Die anderen Bundesländer, dort wird auch Crystal Meth konsumiert, aber statistisch gesehen deutschlandweit ist Thüringen mit Sachsen und Sachsen-Anhalt da schon relativ weit vorne in der Klientenanzahl, sagen wir es mal so.
Und die andere Frage war das mit der Polizei, warum kriegen Sie nicht die Daten von denen, die Sie eigentlich bekommen wollen?
Also insgesamt ist ja unser Wunsch, dass wir natürlich eine Anzahl haben von Menschen mit Suchterkrankungen für die Stadt Erfurt und auch für alle 53 Ortsteile mal runtergebrochen. Und so eine Zahl kann man eben nicht bekommen. Wir können eben nur auf die Einrichtungen zurückgreifen, die Klienten dann betreuen. Und bei der Polizei ist es natürlich auch so, dass sie die Drogenproblematik in den Ortsteilen besser aufgreifen möchten, aber sie kontrollieren ja hauptsächlich in den Ortsteilen, wo sowieso schon Probleme sind, oder beim Hauptbahnhof, bei den Diskotheken, da gehen sie hin, da sind die Fallzahlen natürlich dann auch viel, viel größer, aber das heißt nicht, dass in den anderen Teilen diese Problematik nicht besteht.
Trotzdem zeigen die Zahlen ja, dass innerhalb der letzten 10 Jahre es in verschiedenen Bereichen zu einem Anstieg gekommen ist von Konsum oder von der Beschaffungskriminalität oder vom Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mich würde mal interessieren, was ist denn los gewesen in den letzten knapp 10 Jahren in Erfurt, dass es zu dieser Entwicklung kommen konnte?
Wie gesagt, die Zahlen steigen auch, weil einfach mehr Kontrollen stattfinden. Also man kann nicht wirklich genau sagen, ob sich die Problematik bei den Klienten einfach verstärkt hat oder ob Kontrollen verstärkt durchgeführt wurden. Also diese 114%, hören sich dramatisch an, und so dramatisch ist jetzt die Fallzahl am Ende nicht, ne?
Aber dann würde ich trotzdem gerne mal auf Ihre subjektive Sichtweise erfragen, wie Sie das einschätzen.
Also nach wie vor ist Alkohol die Droge Nummer 1, wo auch ein kontinuierlicher Anstieg immer wieder zu verzeichnen ist. Eben schon angesprochen, Crystal ist einfach jetzt die Thematik, wo auch die Fallzahlen stetig steigen. Woran es jetzt konkret liegt, die Ursachen, wie die Entwicklung der letzten 10 Jahre ist, das mag ich nicht zu beurteilen. Da gibt es einfach vielfältige Ansatzpunkte, aus welcher Sicht man das betrachtet. Und ja, das ist recht komplex.
Noch eine Sache zur Rauschgiftkriminalität, nämlich was ich sehr erstaunlich fand, war die Entwicklung des illegalen Handels mit Rauschgift. Während nämlich in allen anderen Bereichen die Zahlen gestiegen sind, aus welchen Gründen auch immer, sind sie jetzt hier rapide gesunken. Im Bericht heißt es, dass der illegale Handel im Jahr 2004 noch mit 232 Fällen am höchsten war und seitdem ist ein Rücklauf zu beobachten, also 232 Fälle im Jahr 2004 und 2012 waren es nur noch 76 Fälle. Wie sind jetzt diese Zahlen einzuordnen? Hat die Polizei weniger aufgeklärt oder wird heutzutage mit größeren Mengen gehandelt?
Das ist eine recht spezifische Frage, die uns jetzt ein bisschen schwerfällt zu beantworten, weil das einfach in den Zuständigkeitsbereich von der Polizei fällt. Die haben uns die Zahlen zugearbeitet. Letztendlich sind die auch dafür zuständig, sage ich mal, daraus Schlüsse zu ziehen, was da jetzt anders gelaufen ist. Ist jetzt für uns ein bisschen schwer zu beurteilen.
Okay, dann wie gesagt, das war jetzt die letzte Frage zu diesem Kapitel. Wir kommen mal zur Situation derjenigen, die Hilfe anbieten. Im Kapitel Versorgungssituation der Suchtkrankenhilfe in Erfurt heißt es an einer Stelle: In den vergangenen Jahren ist das Konsummuster der Patienten komplexer geworden, zum Beispiel vermehrt Polytoxikomanie, ich würde Sie bitten, nachher das Wort auch nochmal zu erklären, und Crystal-Konsum. Die Inanspruchnahme der medizinischen Behandlung hat dementsprechend zugenommen. Gleichzeitig hat die Verweildauer im Krankenhaus abgenommen. Insgesamt besteht ein steigender Bedarf ohne einen entsprechenden Ausbau der Kapazitäten. Das klingt für mich nach einer ganz engen personellen Situation. Wie sieht es denn aus in dem Bereich und was ist Polytoxikomanie?
Da das waren jetzt ziemlich viele Fragen. Polytoxikomanie, ist der Mehrgebrauch von Drogen, also dass ganz viele unterschiedliche Drogen miteinander vermischt genommen werden. Früher, sagen zumindest die Einrichtungsleiter, gab es eine Hauptdroge, die der Klient genommen hat. Heute nehmen sie Crystal zum Hochputschen, Cannabis zum Wiederrunterkommen und Alkohol spielt auch immer eine Rolle. Also diese Vielfalt an Drogen, die dann ein Klient nimmt, führt dazu, dass es ganz schwer ist, mit den Klienten zu arbeiten oder schwieriger als früher.
Und die eigentliche Frage war, wie sieht es aus mit der personellen Situation in Erfurt? Ist es eng?
Also strukturell sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Wir haben viele Einrichtungen, die auch vielfältige Beratungs- als auch Behandlungsangebote stellen. Es gibt sicherlich, wie schon benannt, einen stetigen Zuwachs auch an Klienten, aber derzeitig muss man rundum betrachtet einfach sagen, dass das Suchthilfesystem in Erfurt recht gut aufgestellt ist.
Also dieser steigende Bedarf und der Ausbau der Kapazitäten, kommt es noch? Also wird das noch ausgebaut? Sind da im Moment Bestrebungen irgendwie oder sind Sie im Moment an so einem Punkt, wo Sie sagen, es läuft erstmal alles so, wie es ist und es ist erstmal alles gut, so wie es läuft?
Also die wesentlichste Handlungsempfehlung war, dass dieses gut ausgebaute Suchthilfesystem aufrechterhalten werden muss, so wie es ist. Wenn dann erhöhte Bedarfe kommen, dann wird darauf dann auch reagiert. Aber im Moment wird gesagt, okay, das ist sehr gut, was wir haben und wichtig ist, dass wir das auch so behalten und aufrechterhalten können.
Weiteres Zitat: Im Rahmen der Expertengespräche wurde die Lage der Akutversorgung in den Krankenhäusern als nicht zufriedenstellend beschrieben. Demnach spiegeln die vorliegenden Daten nicht den tatsächlichen Bedarf wider. Ist das jetzt, geht das in die gleiche Richtung wie das, was wir eben besprochen haben? Oder ist das nochmal was anderes?
Ja, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung ist nochmal was anderes. Bloß der öffentliche Gesundheitsdienst hat da wenig Einfluss bis gar keinen. Wir können quasi nur Empfehlungen geben und sagen, okay, die Einrichtungen haben das zurückgespiegelt. Da gibt es schon Probleme, aber die können wir nicht beheben.
Also als Beispiel einfach nur, wenn man sich entschließt, eine Entgiftung machen zu wollen, dauert es bis unter mehrere Wochen, um quasi dort einen Platz zu bekommen, was natürlich für jemanden, der alkoholkrank ist, sich schwierig gestaltet, wenn er mal den Entschluss gefasst hat, sich einer Entgiftung zu entziehen und dann noch mehrere Wochen wartet. Das ist dann recht ungünstig, weil dann kann der Entschluss, der gefällt wurde, wahrscheinlich schon wieder hinfällig sein. Dementsprechend, das wurde einfach auch subjektiv wiedergespiegelt bei den ganzen Befragungen, die wir gemacht haben, dass da einfach noch ein paar Wunschvorstellungen sind, dass das einfach generell schneller gehen könnte. Aber die Krankenhäuser haben auch eine gewisse Kapazität und darüber ist halt erstmal nichts möglich. Dann.
Und wie kann jemand, der in diesem Bereich arbeitet, dann mit dieser Situation umgehen? Also für die Betroffenen, für die Suchtkranken ist es ja irgendwie, sie gehen hin, ihnen kann nicht geholfen werden und sie gehen wieder weg anscheinend. Und wie ist es dann für die Leute, die da arbeiten?
Im Krankenhaus jetzt oder in den Beratungsstellen?
Im Krankenhaus, in den Beratungsstellen.
Na, meist werden ja die Klienten über Beratungsstellen auch vermittelt. Und es ist dann so, dass wahrscheinlich der Klient dann eine längere Zeit in der Beratungsstelle erstmal in seiner Situation stabilisiert wird, in seinem sozialen Umfeld stabilisiert wird, um dann letztendlich darauf hinzuarbeiten, diesen Platz erstmal wahrnehmen zu können.
Die letzten beiden Sätze aus dem Fazit des Suchtberichts lauten: Ziel für die Zukunft muss die Sicherstellung des gut aufgestellten Hilfesystems sein. Das haben Sie ja eben auch schon mal gesagt. Ich habe mich gefragt, warum nicht auch die Intensivierung der Prävention, weil diese Sicherstellung des Hilfesystems ist für mich so ein, klingt für mich so wie, wir lassen das Problem erstmal auftreten und dann greifen wir ein. Oder zählt das da auch mit rein in dieses Hilfesystem, diese Prävention?
Das zählt natürlich auch mit rein und es gibt ja auch im Bericht die Handlungsempfehlungen und dort ist Prävention auch ein großer Schwerpunkt. Das ist jetzt quasi das Fazit aus den ganzen Handlungsempfehlungen, sage ich mal, die wichtigste, weil es ein Suchtkrankenhilfebericht ist. Prävention ist zwar auch mit drin, aber da liegt nicht der Schwerpunkt drauf, aber es ist eine wesentliche Handlungsempfehlung, dass auch die Suchtprävention ausgebaut wird und aufrechterhalten wird.
Der allerletzte Satz ist: Für die Weiterentwicklung muss der Schwerpunkt auf eine ganzheitliche, sozialraumorientierte Perspektive gelegt werden. Das ist für mich feinstes Fachchinesisch. Was genau bedeutet das?
Sozialraumorientiert bedeutet, dass in den Ortsteilen vor Ort die Klienten dort abgeholt werden, wo sie stehen, und dass die Angebote auch einfach vor Ort sind, dass der Klient nicht durch ganz Erfurt muss, um eine Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, weil dann ist die Motivation eher gering. Also wir versuchen zu gucken, was haben wir und wie können wir das, was wir haben, auch in die Ortsteile bringen.
Ihr hört immer noch Radio Frei und ich bin im Gespräch mit Frau Dr. Alf und Frau Kinscher vom Amt für Soziales und Gesundheit Erfurt und wir reden immer noch über den Erfurter Suchtbericht 2013. Meine ganz, ganz blöde Frage, nach allem, was wir jetzt gehört, gelesen und diskutiert haben, hat die Stadt Erfurt ein Suchtproblem? Ich sehe, die Frage war sehr, sehr blöd.
Das ist eine gute Frage, weil es ist recht unspezifisch.
Okay, also Sie wüssten jetzt nicht, wo Sie das Problem
wir haben vielfältige Probleme
definieren sollten.
Wir haben aber auch, wie gesagt, ein recht gutes Suchthilfesystem. Von daher würde ich das jetzt sagen, ein akutes Problem haben wir nicht. Noch nicht. Christel spielt, wie gesagt, eine sehr große Rolle. Da wird auch einiges wahrscheinlich noch auf uns zukommen, wo das Suchthilfesystem, was wie gesagt recht gut ausgebaut ist, sich auch nochmal neuen Herausforderungen stellen muss. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das jetzt einfach mal mit Nein beantworten.
Wir kommen jetzt nochmal auf diesen subjektiven Bereich zu sprechen. Im Prinzip könnte man ja sagen, dass Sie Ihre Jobs nur deswegen haben, um das Fehlverhalten anderer Menschen wieder auszubügeln. Und mit Fehlverhalten meine ich jetzt nicht allein den Konsum von Drogen, sondern vor allem auch die Produktion und den Handel damit. Wie viel kriegen Sie in Ihren jeweiligen Berufen eigentlich davon mit hier in Erfurt?
Gar nichts.
Gar nichts?
Nein.
Also Sie könnten nicht sagen, woher welche Drogen kommen?
Nein. Das ist halt, sag ich mal, unserer Stelle zugeschrieben, dass wir eher in dem organisatorischen Bereich sind. Wir haben wenig Kontakt mit Klienten und haben dementsprechend auch keinen eigenen Einblick in den Bereich.
Ja, ich als Gesundheitsberichterstatter noch weniger, weil ich mich ja mit vielfältigen gesundheitlichen Belangen beschäftige und der Suchtbericht ist nur einer von vielen Bereichen, die ich bearbeite. Und da kann man eben auch nicht genau einen Einblick haben.
Aber das ist der Vorteil dessen, dass wir, sage ich mal, auch sehr gut vernetzt sind innerhalb dieser Institutionen, die quasi Dienstleistungen für Menschen mit Suchterkrankungen anbieten. Dementsprechend kriegen wir da immer die Rückmeldung, ich sage es jetzt mal, von der Basis.
Dann mal noch ein paar Worte zum Thema, Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, zum Thema Alkohol. Es gibt da auch verschiedene Zitate im Erfurter Suchtbericht, zum Beispiel, dass im Jahr 2012 von der Erfurter Polizei ca. 13.000 Straftaten aufgeklärt wurden. Dabei wurde auch der Rauschgiftkonsum festgestellt und 12,5% der Tatverdächtigen waren unter Alkoholeinfluss und dann kommt erstmal lange nichts. Und dann waren nochmal 6,1%, also weniger als die Hälfte von 12,5% der Tatverdächtigen dabei, die verschiedene illegale Drogen konsumiert hatten. Also da ist es dann auch schon der Plural, das waren dann schon diverse Drogen. Oder zum Beispiel 27,3% der deutschen Männer und Frauen haben einen riskanten Alkoholkonsum. Und auch in den Einrichtungen der Thüringer Suchtkrankenhilfe stellten Patienten mit Störungen aufgrund des Konsums von Alkohol mit 73% eine sehr große Gruppe da, dann kommt wieder erstmal lange nichts und dann kommen Cannabis mit 10% und andere Stimulantien mit 8%, was ein absurder Sprung ist zwischen 73 und dann erstmal das nächste mit 10%. Und ich bin mir sicher, so eine Liste mit Beispielen ließe sich noch sehr viel weiterführen. Ich will aber trotzdem langsam mal zum Punkt kommen. Alkohol ist zwar ein legales Rauschmittel, aber trotzdem und wahrscheinlich sogar gerade deswegen in vielen Bereichen ein ewiger und trauriger Spitzenreiter. Wie ist dem zu begegnen?
Der Vorteil in dem Bereich Alkohol ist, dass dahingehend schon sehr viel Präventionsangebote laufen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Zugang zu Alkohol jederzeit möglich. Und es wird, denke ich, auch also Altersgruppen unspezifisch unterschätzt, dass wirklich der regelmäßige Konsum schnell auch zu einer Abhängigkeitserkrankung führen kann. Dahingehend sehe ich, denke ich, das größte Problem, dass es weitestgehend unterschätzt wird.
Aber wenn die Prävention so ausgeprägt ist, wie kann es dann trotzdem sein, dass das so eine zentrale Stellung hat im Bereich der Suchtproblematik?
Zum einen auch, weil es einfach legal ist, weil jeder rankommt und weil, wie schon gesagt, es wirklich unterschätzt wird. Also ich glaube, es gab auch eine Zahl, dass 80% der Bevölkerung Alkohol trinken einfach. Ne? Und dann ist irgendwann die Grenze zum Missbrauch überschritten. Und die ist fließend. Und natürlich auch die, ja, die soziale Lage, das, die Lebenswelt, wie die sich verändert, oder wie wir auch als Eltern mit unseren Kindern umgehen. Das sind so komplexe Sachen, da hilft dann auch kein Präventionsangebot. Das ist einfach sehr komplex, dem zu begegnen.
Unter der Teilüberschrift Kontakt und Beratung habe ich noch einen Satz gefunden, den ich interessant fand. Und zwar ging es da um die Drogenberatungsstelle Knackpunkt. Und da hieß es, am längsten war die Betreuungszeit bei Opioid-Konsumenten mit circa 4 Jahren und am kürzesten bei Alkoholabhängigen mit 5 Monaten. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das möglich? Wieso gibt es da solche Unterschiede? Weil für mich als Laien sieht das sehr merkwürdig aus, weil ich mir denke, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit für Alkoholabhängige viel, viel höher sein muss, weil das ja, wie Sie auch sagten, ein legales Rauschmittel ist und eigentlich an jeder Ecke zu besorgen. Aber vielleicht denke ich da auch zu kurz.
Also der Knackpunkt ist eigentlich für die illegalen Drogen hauptsächlich zuständig. Ein Alkoholabhängiger verirrt sich da höchstens mal, wenn er einmal in der Betreuung ist, dann wird er auch nicht sofort weggeschickt. Aber ich denke, deshalb kommt das einfach zustande. Ja, die haben im Knackpunkt einfach den Schwerpunkt auf den illegalen Drogen und behandeln eigentlich keine Alkoholabhängigen. Die werden dann weitervermittelt. Und das sind dann eben, das ist dann die kurze Zeit, vermute ich mal, einfach der Weitervermittlung auch, die in den Zahlen da zustande kommt.
Aber dann lassen wir den Knackpunkt mal als Sonderfall stehen und gucken mal auf die allgemeine Situation. Dann scheint ja der allgemeine Betreuungsvorgang doch länger auszufallen als 5 Monate bei Alkoholabhängigkeit.
Ja.
Okay. Wir biegen jetzt langsam mal auf die Zielgerade ein. Der Suchtbericht ist erstellt worden für das Jahr 2013. Verwendet worden sind dafür die aktuellsten Studien, die aber trotzdem teilweise auch schon ein paar Jährchen älter waren. Inwieweit lassen sich denn all diese Daten wirklich sinnvoll miteinander in Einklang bringen?
Ja, was heißt sinnvoll? Man hat einfach auch keine anderen Möglichkeiten, als auf die Daten, die vorhanden sind, zurückzugreifen. Ne? Und dann sind eben manchmal da 2 Jahre dazwischen, aber es tut sich auch jetzt nicht so viel, dass man jedes Jahr ganz aktuelle Daten erheben muss. Und sehr oft greifen wir ja auch auf Thüringer Daten zurück oder auf Bundesdaten und darauf haben wir sowieso keinen Einfluss, inwieweit die erhoben werden. Man könnte höchstens darauf achten, dass wir die Berichte auch in diesem Tonus mit rausbringen oder kontinuierlicher dann auch erheben. Und das ist auch unser Ziel. Das soll jetzt nicht wieder 10 Jahre dauern, bis der nächste rauskommt. Und dann kann man einfach die Entwicklung da besser darstellen und auch abgleichen. Aber genau überlappen wird sich das niemals. Aber muss es, glaube ich, auch nicht.
Wie schon gesagt, der Suchtbericht 2013 trägt seinen Namen nicht umsonst. Und wir befinden uns jetzt aber schon aktuell in der zweiten Jahreshälfte von 2014. Wenn Sie heute einen Bericht veröffentlichen würden zur aktuellen Situation in Erfurt, was wäre dann anders?
Da fiele mir eigentlich nicht so viel ein. Es wird jetzt an diesen Handlungsmaßnahmen gearbeitet, aber das auch in kleinen Schritten. Das ist in dem Sinne anders, dass dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und die Arbeitsgruppen, die es dazu gibt, jetzt anfangen zu arbeiten daraufhin.
Aber was denken Sie, wohin geht die Entwicklung in Erfurt? Wird die Betreuungssituation, Sie meinen ja, Ihre Handlungsanweisung ist es erstmal so zu behalten? Und das ist sozusagen die Entwicklung, die auch in den nächsten Jahren passieren wird.
Nein, ich denke, in den nächsten Jahren werden sicherlich neue Herausforderungen kommen, die wir jetzt aber einfach noch nicht abschätzen können. Und das würde ja eine kontinuierliche Berichterstattung quasi sicherstellen, dass wir immer wieder die Lage neu untersuchen, um zu schauen, welchen Herausforderungen müssen wir uns in diesem Bereich jetzt neu stellen. Mhm. Aber in der aktuellen, also wenn Sie heute fragen, sind die Handlungsempfehlungen oder auch die Konsequenzen, die in dem Suchtbericht für 2013 formuliert sind, jetzt noch weitestgehend die gleichen. Dahingehend hat sich jetzt noch nicht so viel anderes ergeben.
Das waren Frau Dr. Alf, beziehungsweise Sie sind es immer noch, Frau Dr. Alf und Frau Kinscher vom Amt für Soziales und Gesundheit in Erfurt. Ich habe mit Ihnen über den Erfurter Suchtbericht 2013 gesprochen, der im Übrigen auch für jeden nachzulesen ist. Wenn ihr auf www.erfurt.de ein bisschen sucht, dann findet ihr recht bald die entsprechende PDF-Datei mit allen möglichen Zahlen, Daten und Fakten, die jetzt hier auch teilweise nicht zur Sprache gekommen sind. Kann man sich den eigentlich sonst noch irgendwie besorgen, außer dass man sich die PDF auf der Homepage der Stadt Erfurt runterlädt?
Ja, Sie können bei uns nachfragen, da bekommen Sie den auch, aber immer als PDF-Format. Ne? Entweder einfach uns ansprechen oder eben auf der Erfurter Seite sich runterladen.
Gut. Frau Dr. Alf, Frau Kintscher, recht herzlichen Dank für Ihr Erscheinen und noch viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit.
Dankeschön.